Liebe Gemeinde, ein bekannter und auch oft gehörter Bibeltext ist heute Ausgangspunkt und Grundlage der Predigt. Es sind die letzten vier Verse aus dem Matthäusevangelium, die nicht einfach nur bekannt sind, sondern eine ganz eigene Wirkungsgeschichte haben. Immer wieder im Verlauf der Kirchengeschichte haben diese Verse Menschen inspiriert und ermutigt, sich auf den Weg zu machen und den christlichen Glauben in die Welt zu tragen. Der Auftrag Jesu, in die Welt zu gehen, Menschen zu Jüngern zu machen, zu taufen und in der Lehre Jesu zu unterweisen, war immer wieder Grundlage für Aufbruch. Manchmal in einer aus heutiger Sicht fatalen Weise, wie bei den Kreuzzügen des Mittelalters, aber tatsächlich auch oft in positiver und prägender Weise, wie zum Beispiel in der pietistischen Mission Anfang des 18. Jahrhunderts, als zum Beispiel Bartholomäus Ziegenbalg, einer der ersten evangelischen Indienmissionare, auch aufbrach nach Indien und dort Mission lebte in einer Weise, die ja heute von ihren Ansätzen und Kriterien immer noch aktuell ist. Dass man die Bibel in die Landessprache übersetzt, dass man überhaupt die Sprache der Menschen vor Ort lernt, dass man versucht, Gemeindemitarbeiter in den Missionsländern auszubilden und so weiter. Und auch in der Gegenwart ist es ein Bibeltext, der oft in den Kontext von Mut, von Pioniergeist, von Optimismus erklingt. In Ordinationsgottesdiensten, wenn Pastorinnen oder Pastoren in ihren pastoralen Dienst eingeführt werden und ihr Leben in den Dienst von Kirche und Gemeinde stellen. Oder in Sendungsgottesdiensten von Missionaren, in Festgottesdiensten zur Gründung neuer Gemeinden. Wir senden heute niemanden als Missionar aus und es wird auch niemand ordiniert. Und wir feuern auch keine Neugründung einer Tochtergemeinde oder eines neuen Hauskreises. Heute ist in Anführungsstrichen ein ganz normaler Abendmahlsgottesdienst. Und heute darf dieser Text, den ich jetzt schon ein bisschen umkreist habe, in einem ganz alltäglichen Gottesdienst erklingen und uns mit seiner Botschaft in unserem persönlichen Alltag erreichen. Wir hören jetzt auf die Worte, um die es geht, aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen die einen anbetend vor ihm nieder. Einige andere aber zweifelten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende aller Zeiten. Die gerade gehörten Verse beschreiben die Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Christus in Galiläa. Nach der Überlieferung des Matthäusevangeliums bekommt offenbar nur ein Teil der 11 verbliebenen Jünger Jesus noch in Jerusalem persönlich zu sehen. Und die wenigen Jünger, denen Jesus in Jerusalem dann begegnet, sie erhalten den Auftrag, sich gemeinsam mit allen auf den Weg nach Galiläa zu machen, wo Jesus ihnen begegnen will. Das bestätigen auch die drei Frauen, die Jesus am Grab sehen durften und die von Jesus gesagt bekommen haben, dass er den Jüngern nach Galiläa vorausgeht. Die Jünger folgen also nun diesem Auftrag, auch wenn einige von ihnen nur vom Hörensagen erfahren haben, dass Jesus sich mit ihnen in Galiläa treffen will und überhaupt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Gemeinsam erreichen sie auf jeden Fall den von Jesus ausgewählten Treffpunkt. Und dieser erste Vers unseres kleinen Abschnitts, der von der Ankunft der Jünger auf dem galiläischen Berg berichtet, der wird bei diesem Text oft nicht so richtig wahrgenommen oder ausgelassen. Dabei enthält er eine ganz wesentliche Aussage über die Jünger. Im Angesicht Jesu fallen die einen offenbar ehrfürchtig nieder und beten Jesus an. Vielleicht sind es die gleichen Jünger, die Jesus schon in Jerusalem ganz kurz haben sehen dürfen. Die wussten, was auf sie zukommt und dass Jesus wieder lebt. Sie können es glauben und erfassen, dass da der Auferstandene vor ihnen steht. Aber nicht alle Jünger sind erfüllt vom optimistischen und euphorischen Glauben. Einige Jünger zweifeln und bleiben offenbar erst einmal skeptisch stehen. Dieser Zweifel, er passt auf den ersten Blick nicht zu diesem verheißungsvollen, ermutigenden und euphorischen Abschlussversen des Matthäusevangeliums. Und doch wird er ausdrücklich erwähnt und hat einiges Gewicht. Denn das griechische Wort für Zweifeln begegnet im Matthäusevangelium nur an zwei Stellen, nämlich einmal hier und das erste Mal in Kapitel 14, als vom Seewandel des Petrus berichtet wird. Petrus steigt ja zunächst ganz mutig aus dem Boot, macht einige Schritte auf Jesus zu, dann merkt er, ach, ist doch so ein bisschen wellig hier und der Wind, und er fängt an zu zweifeln und sinkt. Und Jesus, der dann auf ihn zugeht, ihn das im Wasser zieht, fragt anschließend in dieser Situation, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wenn man in Kapitel 14 dann ein bisschen weiter liest, dann stellt man fest, dass Zweifel und Unsicherheit die darauf folgenden Erzählabschnitte ebenfalls prägen. Petrus muss Jesus um die Erklärung eines Gleichnisses bitten und sich dann vorwurfsvoll anhören, versteht ihr immer noch nicht? Und obwohl Jesus bei der Speisung der 5000 in Kapitel 14 ziemlich eindrucksvoll bewiesen hat, dass er in der Lage ist, eine große Menge an Menschen zu versorgen, machen sich die Jünger auch bei nachfolgenden Situationen in Kapitel 15 und 16 immer wieder Sorgen darum, ob das Brot wohl ausreichen könnte. Und Jesus entgegnet auf diese Sorge immer wieder mit, habt ihr immer noch kein Vertrauen? Und trotzdem spricht Jesus dem Petrus dann ebenfalls in Kapitel 16 das sogenannte Felsenwort zu. Du bist der Stein, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Und das, obwohl auch für den Petrus Zweifel immer noch zu seinem Jüngersein dazugehören werden. Ganz deutlich, als Jesus gefangen genommen wurde, er in dem Hof vor dem Hohen Rat steht und dreimal leugnet, zu Jesus zu gehören, aus Angst und Unsicherheit und Zweifel, ob das nicht auch für ihn dann schlecht ausgehen könnte. Zweifel und Unsicherheit der Jünger ziehen sich durch bis eben zu jener letzten Begegnung mit dem Auferstandenen auf einem galiläischen Berg. Einige können es glauben und fassen, dass da der Auferstandene vor ihnen steht, aber andere der engsten Begleiter tun sich immer noch schwer damit. Zweifel und Unsicherheit sind anscheinend bis zum Ende des Matthäusevangeliums ein bleibender Bestandteil des Jüngerseins. Und hier in dieser letzten leiblichen Begegnung zwischen dem auferstandenen Christus und den Jüngern selbst findet etwas ganz Bemerkenswertes statt. Dieser Zweifel eines Teils der Jünger, er darf offenbar sein. Jesus lässt alle in der Haltung stehen, in der sie ihm gerade begegnen. Während Jesus im Verlauf des Evangeliums die Zweifel und Unsicherheiten immer wieder anspricht und auch kritisiert und benennt, sagt er jetzt dazu nichts mehr. Kein Vorwurf mehr über Kleingläubigkeit oder mangelndes Vertrauen. Dieser Zweifel, den ein Teil der Jünger ausmacht, darf stehen bleiben. Zweifel, Unverständnis, Unsicherheit, die das ganze Evangelium über Bestandteil des Jüngerseins sind, werden zum Ende hin nicht aufgelöst, sondern gerade hier zum Ende des Matthäusevangeliums zeigt sich, Zweifel und Unverständnis und Unsicherheit bleiben offenbar Bestandteil des Jüngerseins. Und bevor Jesus in dieser Situation anfängt zu sprechen, tut er etwas anderes. Er geht auf die Jünger zu. Er stellt sich zu den Jüngern, und zwar zu allen. Er geht einen Schritt auf die zu, die sich tiefgläubig und vertrauensvoll, ehrfürchtig anbetend vor ihm auf die Erde niedergeworfen haben. Aber genauso geht er einen Schritt auf die zu, die zweifelnd und skeptisch und ungläubig stehen geblieben sind. Jesus stellt sich zu den Überzeugten und zu den Zweiflern gleichermaßen. Und auch die nun folgenden Worte gehen an alle Jünger gleichermaßen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus stellt sich mit und in seiner Vollmacht neben alle Jünger, die Mutigen und die Verzagten. Und ebenso spricht er seine Vollmacht allen Jüngern zu. Für das, was jetzt folgt, bedürfen offenbar nicht nur die unsicheren und die zweifelnden Nachfolger Jesu die Vergewisserung der Vollmacht Jesu. Auch die Mutigen und die Entschlossenen werden darauf vorbereitet, dass die Sendung Jesu in die Welt nicht von der eigenen Kraft und von der eigenen Zuversicht und Überzeugung abhängt und abhängen soll. Für alle Jünger bildet die Vollmachtszusage Jesu und die abschließende Zusage, bis zum Ende der Zeiten an der Seite der Jünger zu bleiben, den Rahmen für die Sendung in die Welt. Macht euch auf den Weg. Seid Umhergehende, lebt euer Leben. So lautet diese erste Aufforderung Jesu an die Jünger. Und zwar gleichermaßen an die, die überzeugt und euphorisch und mutig sind, aber auch an die, die zweifeln und skeptisch geblieben sind. Jesus nachfolgen heißt im wahrsten Sinne des Wortes, sich auf den Weg zu machen, beziehungsweise unterwegs zu sein. Und zwar in authentischer Weise. Nicht nur die Jünger werden aufgefordert, in die Welt zu gehen und andere zu missionieren, die vollkommen überzeugt und mutig und euphorisch sind. Alle Jünger werden aufgefordert, unterwegs zu sein, andere Menschen zur Nachfolge einzuladen, zu taufen und in das Evangelium Jesu mit hineinzunehmen. Jesus verlangt nicht von seinen Jüngern, dass sie ihre Zweifel und Unsicherheiten zunächst überwinden und klären und dann losziehen. Ganz im Gegenteil. Sie dürfen und sollen sich offenbar ganz authentisch auf den Weg zu anderen Menschen machen, auch mit ihren Zweifeln und Unsicherheiten, aber eben mit Jesus in seiner Vollmacht an ihrer Seite. Zu Beginn der Predigt habe ich einige besondere Anlässe erwähnt, zu denen dieser Text ganz gerne herangezogen wird. Es scheint gerade die Universalität und damit auch Größe und Weite dieser Sendung zur Mission zu sein, die Sendung zu allen Völkern, die diesen Text gerade in Kontexten wie Ordinationen oder auch Aussendungen zur Auslandsmission zu einem beliebten Bibelwort für Menschen macht, die eben voller Sendungs- und Berufungsbewusstsein in den kirchlichen oder missionarischen Dienst eintreten. Im Nachdenken über diesen Bibeltext lassen sich jedoch Aspekte entdecken, die etwas ganz Bodenständiges, Normales, ja Alltägliches spiegeln. So sind wir gesandt, um alle Völker zu Nachfolgern zu machen. Die Bibelausleger streiten dabei um die richtige Übersetzung der griechischen Formulierung. Aber nicht wirklich bestreitbar ist dabei, dass die Formulierung zum Nachfolger oder zur Nachfolgerin machen eine individuelle und persönliche Bedeutung hat. Es geht darum, einen Menschen zum Nachfolger oder zur Nachfolgerin zu machen. Und damit geht es immer um ein konkretes Gegenüber. Mission als Einladung zur Nachfolge Jesu ist daher auch nicht im sogenannten Missionsbefehl oder Missionsauftrag in erster Linie der Marschbefehl zur Massenevangelisation in den nicht christlich sozialisierten Ländern, sondern es ist die Aufforderung, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten und dabei die eigene Beziehung zu Jesus nicht außen vor zu lassen. Gott denkt sicherlich nicht in Landeskategorien oder wie manch eifrige pietistische Missionare, dass man erst Indien, dann China, dann Japan und so weiter abarbeiten müsste und jedes Land für Land durchevangelisieren muss. Oder er denkt auch nicht in Quoten, wie das manche religiöse Glaubensgemeinschaften immer noch meinen. Gott geht es um echte Beziehungen zu jedem einzelnen Menschen, unabhängig seiner Staatsangehörigkeit, seines Geschlechts, ob er gesund oder krank oder gehandicapt ist. Und daher sind alle Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu gesandt in Beziehungen zu anderen Menschen, in allen Völkern und Nationen, um in die Nachfolge und zur Taufe einzuladen und das Evangelium Jesu zu lehren und zu verkündigen. Die universelle Dimension des Missionsauftrages bedeutet keinesfalls nur, sich in ferne Länder zu begeben. Sie kann ebenso bedeuten, sich hier mitten in Kelkheim oder Liederbach oder Eppstein oder Schwalbach auf die Menschen einzulassen, die um einen herum sind. Ob es jetzt die gebürtigen Hessen sind oder geflüchtete Menschen, die zugezogen sind. Der universelle Charakter des Missionsauftrages geht auf keinen Fall zulasten des individuellen Charakters von Mission als Beziehungsgeschehen. Und auch die Zusage Jesu, bei uns zu sein, alle Tage, ist ein Hinweis darauf, dass diese Abschlussverse aus dem Matthäusevangelium nicht nur Ermutigung für die großen Schlüsselstellen des Lebens sind. Die Zusage von Gottes Vollmacht und seinem an unserer Seite bleiben gelten uns alle Tage und damit auch im Alltag und auch im Glaubensalltag. Mit seinen letzten Worten an seine Jünger macht Jesus deutlich, die Einladung in die Nachfolge und Beziehung zu Christus ist nicht nur was für die restlos Überzeugten, für die Mutigen, die Euphorischen, die Sendungsbewussten. Im Gegenteil. In seinem Auftrag, Menschen in die Nachfolge einzuladen, bezieht Jesus alle mit ein. Auch die Zweifler. In der Nachfolge Jesu und auch in der missionarischen Zuwendung zu anderen Menschen ist Raum und Platz für unseren Glauben und unser Vertrauen, aber auch für unsere Unsicherheiten und Zweifel. Andere Menschen in die Nachfolge Jesu einzuladen, setzt nicht voraus, dass wir auf alle Fragen eine Antwort haben, dass wir zu allen theologischen Themen und Aspekten selbstsicher Auskunft geben könnten. Im Gegenteil, authentisch im Glauben auf dem Weg zu sein und Menschen zu einer Beziehung mit Gott einzuladen, darf sogar bedeuten, zu eigenen Unsicherheiten und Zweifeln zu stehen, zu den eigenen Schwächen und Unvollkommenheiten, auch im Glauben. Jesu Auftrag umfasst, Menschen zu taufen und sie im Evangelium Jesu zu unterweisen. Und beide Aufträge bieten für uns als Menschen, die bereits mit Gott sind, unterwegs sind, eine befreiende und befriedende Möglichkeit der Rückbesinnung. Die Einladung zur Taufe erinnert auch uns persönlich immer wieder zurück an unsere eigene Taufe und daran, dass Gott uns in all unserer Schwachheit als seine Kinder angenommen hat und an seine Zusage, dass er all unsere Schwachheit und Unzulänglichkeiten ausgleichen wird. Die Verkündigung seines Evangeliums erinnert uns immer wieder selbst daran, wie sehr Gott uns liebt, so wie wir sind. Gottes Evangelium weiterzugeben kann und soll immer wieder auch zur Selbstvergewisserung im Blick auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit werden. Und so hat nicht nur Glaube, Zuversicht und Mut, sondern eben auch der Zweifel und die Unsicherheit seinen Platz in der authentischen Nachfolge und auch in dem authentischen Leben des Auftrags Jesu. Wir dürfen und sollen nicht nur als mutige und zuversichtlich Glaubende andere Menschen zum Glauben an Christus einladen. Wir dürfen gerade auch als Zweifler anderen Zweiflern begegnen und ihnen davon erzählen, dass Christus in seiner Vollmacht jeden Tag neu an unserer Seite ist und sich zu uns stellt, zu unserem Glauben, unserer Freude, unserem Mut, unserer Euphorie, aber genauso auch zu unseren Zweifeln, zu unserer Traurigkeit, zu unserer Mut und Kraftlosigkeit. Amen.